kommt noch rein. Schön, dass der Saal so voll ist. Ich denke, das ist der Thematik angemessen. Es ist ja ein hochaktuelles Thema, um das es hier heute geht. Palantir, in Berlin ist kolportiert worden, dass die Grünen in Baden-Württemberg vor lauter Bäumen im Nationalpark den Palantir nicht mehr gesehen haben und uns schwuppsdiwupps an den Peter Thiel verdielt haben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so jetzt exakt den Tatsachen entspricht. Tatsächlich ist es aber natürlich ein Riesenthema und jetzt sitzen wir halt in dem Salat und die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus? Palantir, wer befreit uns, ist das Thema von diesem Talk und ich kann sehr gut das große Interesse verstehen und will deswegen jetzt auch gar nicht weiter Zeit mit Moderation verschwenden und gebe das Mikro ab an euch.
Ja, herzlichen Dank. Das große Interesse freut uns. Ich muss mal aus dem Licht raus. So, wir, Markus Goller, mein Name ist Bernhard Kausemann. Wir sind von der Initiative KI und wir. Seit 2,5 Jahren machen wir Veranstaltungen in Tübingen, bei denen wir die Leute, die zu KI forschen oder mit KI arbeiten, vor allem hier aus dem Raum Tübingen, mit der Bürgergesellschaft zusammenbringen. Zum Teil kleine, zum Teil große Veranstaltungen mit einem großen Bündnis, ganz viele unterschiedliche Organisationen, die da mitmachen. Und innerhalb von diesem, also mal initiiert wurde es hier von der Cowork Group, die hier im Haus ist, Johannes Freier zum Beispiel, und dem Arbeitskreis KI der Grünen. Wir machen als Arbeitskreis auch noch andere Sachen und machen einzelne oder einige von diesen Veranstaltungen in der Reihe KI und wir. Und jetzt interessiert mich erst einmal, bevor ich in die Thematik reingehe, wer von denen, die hier ist denn über die Tage der digitalen Freiheit gekommen und wer ist über Informationen von KI und wir gekommen? Also wer kam über die Tage der digitalen Freiheit? Okay, spitze. Und über KI und wir? Ja, das ist eine kleinere Gruppe, aber auch schön. Das war ein Anliegen, verschiedene Gruppen zusammenzubringen, so wie wir das bei unserer Reihe machen hier auch. Das ist schön. Als Grüne sind wir ja ziemlich im Feuer bei Palantir, wo wir jetzt sagen, ist völlig ungerecht, denn das war die oberste Führungsebene eines CDU-geführten Ministeriums, das da ohne Rechtsgrundlage etwas entschieden hat. Wir sind da vorgeführt worden und kamen irgendwie so. Aber das Thema, da gibt es viel Streit bei den Grünen und viel Unmut und ja auch ein bisschen Bewegung, dass sich da irgendwas so... Wir haben gedacht, es ist gut, wenn wir uns mit anderen Aspekten beschäftigen. Diese Palantir-Gotham-Geschichte, über die besteht nämlich relativ wenig Transparenz, auch wenn es eine Anhörung gab und so weiter. Und deswegen hat sich Markus Goller, eins unserer Mitglieder im Arbeitskreis, ganz intensiv damit beschäftigt, geschaut, was dahinter steckt, inzwischen im Unruhestand, und deswegen hatte er die Zeit, das zu tun. Und sich also mit dieser Frage, ist es eigentlich ein KI-Thema? Wie viel KI ist da drin und was hat das für Implikationen? Also so ein bisschen fachlich tiefer in diese Thematik von Palantir reingehen, das war unser Anliegen. Und das machen wir im üblichen KI- und wir-Stil. Das heißt, ein eher kürzerer Input, bis zu 30 Minuten wollen wir. Und dann gehen wir in Arbeitsgruppen. Und dazu hängen hier im Raum 4 verschiedene Thesen. Gruppen, in denen wir diese Thesen diskutieren, so viele, wir haben sie doppelt, also vielleicht machen wir den doppelt. Und dann kommen aus dieser Diskussion wieder Fragen an unseren Referenten. Wir brauchen dann für jede Gruppe eine Person, die moderiert und dann auch so ganz zugespitzt 1-2 Punkte oder zurückbringt. Und das wollen wir jetzt hier in 1,5 Stunden schaffen, wo wir sonst 2 Stunden haben. Das ist sportlich, aber wir kriegen es hin, oder, Markus? Also, schön, dass ihr da seid und Markus...
Ja, vielen Dank, Bernhard.
Sagen muss ich noch, der Vortrag wird aufgenommen, anschließend wird die Kamera abgestellt, also es ist nur der Vortrag, es wird sonst niemand aufgenommen.
Genau. Ja, vielen Dank, Orga-Team von Tagen der digitalen Freiheit. Ich habe gedacht, ich habe hier so einen Nischenvortrag am Freitagabend. Jetzt ist das hier irgendwie der absolute Blockbuster. Mal gucken, wie ich damit umgehe. Inhaltlich meine ich, gut vorbereitet zu sein, aber es ist ein bisschen eine Herausforderung, quasi genügend auf der Oberfläche zu bleiben, um die großen Themen nicht zu verlieren. Andererseits so ein bisschen so ein Deep Dive zu machen. Ich hoffe, jeder und jede kann hier ein bisschen was rausziehen. Wenn nicht, dann sammeln wir das nachher dann eben in den Gruppendiskussionen und für das Plenum und tragen das hier zusammen. Die halbe Stunde ist eine knackige Herausforderung. Am Anfang dachte ich, naja, da bin ich in 10 Minuten fertig. Du findest ja eh nichts über Palantir. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, also je weiter man reingeht, desto mehr stellt man fest, dass man doch auch Sachen findet. Gut, ich fange an mit einem Disclaimer, weil normalerweise stehe ich vor Publikum, wenn ich mich auskenne mit dem, worüber ich rede. Ja, ich kenne die Lösung, habe selber benutzt, habe schon mal was gemacht damit. Da muss ich sagen, hier bin ich komplett blank. Ich bin kein Experte für Sicherheitssoftware von Ermittlungsbehörden. Und Palantir, das ist ja ein Teil des Problems, ist eine eher intransparente Organisation. Und deswegen sind die Informationen zur Software eben nicht besonders detailliert da. Es gibt fast keine Dokumentation, es gibt keine Schulung, außer zu einem Modul, das ich nachher noch erwähne. Und wenn Leute, das ist schon mal einer der Kritikpunkte da unten, wenn Leute wie Datenschutzbeauftragte oder in Bayern das Fraunhofer-Institut reinschauen dürfen, um gewisse Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu machen. In Bayern war das Fraunhofer-Institut dazu da, den Quellcode zu analysieren, ob es Backdoors gibt, in denen Daten abfließen können. Dann dürfen sie darüber nichts sagen, außer, ja, wir glauben, es ist in Ordnung. Ja, also schwierig, und auf dieser Basis arbeite ich jetzt. Jetzt fange ich nochmal mit einem No-No an. Worüber rede ich hier heute Abend nicht? Also ich rede nicht über den Palantir-Gründer Peter Thiel und seinen CEO Alex Karp. Ich glaube, es ist hinreichend bekannt, dass die Menschen sehr problematisch sind. Wir könnten allein einen Abend mit deren Einstellungen, deren Lebenswandel, Lebensweg und Ziele machen. Heißt nicht, dass es nicht problematisch wäre, es ist ganz im Gegenteil sehr problematisch, aber ich gehe darauf nicht tiefer ein. Den Beschaffungs- und Gesetzgebungsprozess in Baden-Württemberg, ich gebe zu, das war der Anlass für mich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, aber das werde ich heute auch nicht vertiefen, aus gutem Grund, denn wir haben noch 2 weitere Vorträge zu Palantir hier im Rahmen der Tage der digitalen Freiheit, zum Beispiel mit dem Leiby, der noch heute Abend um 22.15 Uhr jetzt neu in BW Palantir dieses Thema vertiefen wird, und dann haben wir morgen noch den Steffen. Wir zeigen den Innenminister und den Polizeipräsidenten vom Verfassungsschutz an. Ja, also Spoiler, diese Software wurde, wie Bernward schon gesagt hat, von den Polizeibehörden beschafft. Den Gerüchten zufolge wusste noch nicht mal die Ministeriumsspitze so richtig darüber Bescheid, und die Rechtsgrundlage wurde dann im Landtag von Baden-Württemberg erst hinterher geschaffen. Und auch bei der Anwendung ist noch die Frage, ob das mit der Gesetzeslage alles so richtig passt. Und wo ich auch nicht drauf eingehe, sind die Fragen der politischen Theorie und Ideengeschichte. Denn die Frage irgendwie, wie verschiebt KI Macht, hat natürlich was damit zu tun, wie Bürger und Staat in Relation stehen. Dazu gibt es viele Theorien aus vielen Jahrhunderten. Ja, vom starken Staat, Leviathan hat man schon gehört, ja, Utopia von Thomas Morris. Oder dann eben auf der anderen Seite Michael Bakunin, der sagt, der Staat hat keine Probleme, der Staat ist das Problem. Das darf man aber gerne in die World-Café-Diskussion einbringen. In Tübingen trifft man ja immer auch viele GeisteswissenschaftlerInnen, die dazu viel zu sagen haben. So, manche, zum Beispiel der Deutschlandfunk, hat getitelt, Baden-Württemberg kauft Palantir. Da habe ich gesagt, super, ist doch gut. Denn Palantir ist die Firma, und wenn wir sie gekauft hätten, wäre man ein Problem los. Palantir hat nicht so was Klassisches wie Produkte. Ja. Es ist also nicht so wie Microsoft, die da ein Produkt haben, das Office heißt und man weiß, was drinsteckt. Aber sie haben so verschiedene Markennamen für verschiedene Sachen, die sie anbieten. Das eine ist Foundry, das ist so eine Datensammelplattform, im Wesentlichen für zivilstaatliche Organisationen. Großbritannien hat das zum Beispiel angeschafft für Gesundheitsdaten in ihrem National Health Service. Dann ist die Frage, wie kommt die Software in die Welt, auf die verschiedenen Systeme. Auch ein Teil des Problems, dieses Palantir Apollo für CICD, also Continuous Implementation und Continuous Development und Deployment, also die Software, die ständig verändert und ausgerollt wird. Und das hat auch mit unserem Kernproblem zu tun. Man weiß nicht richtig, was drinsteckt, weil die Software sich sofort verändert mit jedem Release. Dann gibt es Palantir AIP, Artificial Intelligence Platform. Ja, vorher wurde schon angeteasert, Gosham hat auch was mit KI zu tun. Hier gibt es nochmal ein eigenes Modul. Die Abgrenzung ist auch nicht so ganz klar. Was ich kurzfristig aufgenommen habe, ist dieses Maven Smart System. Das ist diese Software fürs Militär, die zum Beispiel bei Zielauswahl eingesetzt wird. Zum Beispiel im Gaza-Krieg wurde es eingesetzt oder jetzt kommt es auch eben in der Auseinandersetzung zwischen USA und Iran zum Einsatz. Das hat kein eigenes Logo, aber ich fand es witzig. Das ist das Logo, das die NATO, die das beschafft hat, generiert hat. Also man sieht hier, welches ästhetische Empfinden Militärs haben. Wenn sie ein Produkt kaufen, dann machen sie da irgendwie so ein pseudomilitaristisches Logo, wo irgendwo zwischendrin so diese NATO-Windrose drin ist und unten steht Maven. Nun gut, mein Geschmack ist es nicht. Und worüber wir eigentlich reden, was Baden-Württemberg gekauft hat, das ist Palantir Gotham. Also Betriebssystem nennen die Leute von Palantir das. Das ist aber nicht ein Betriebssystem wie Windows oder Linux oder sowas, sondern das soll einfach widerspiegeln, dass es Komponenten auf verschiedenen Ebenen sind, die eher systemnahe sind, die dann anwendungsnahe sind, die Interfaces nach außen haben. Und genau das hat Baden-Württemberg 2025 gekauft. Wer hat es noch gekauft? Also, in 4 Bundesländern gibt es das Ding. In Hessen seit 2017, Hessen Data, da sieht man schon, dass das mit KI und Gotham so eine schwierige Sache ist. Denn 2017 war definitiv vor jedem KI-Boom. Hessen behauptet auch, dass alle KI-Funktionalitäten in Gotham deaktiviert wären. Dann stellt sich aber die Frage, wie soll das überhaupt funktionieren an manchen Stellen? Dann Nordrhein-Westfalen hat seit 2022 das Ganze unter dem Namen DAR, datenbankübergreifende Analyse und Recherche. Und Bayern hat Vera seit 2024. Der Grund, warum Baden-Württemberg oder warum die Polizeibehörden in Baden-Württemberg so schnell vorgeprescht sind, ist, dass Palantir was Cleveres gemacht hat, was ich allerdings bei der öffentlichen Hand auch schon gemacht habe. Man schließt nicht nur einen Vertrag, sondern man schließt einen Abrufrahmenvertrag und je mehr auf den Rahmenvertrag draufspringen, desto günstiger waren die Preise. Und Baden-Württemberg hat so argumentiert, sie hätten nur noch bis Ende des Jahres 2025 aus den Vorzugsklauseln dieses Rahmenvertrags über Bayern profitieren können, also doch lieber jetzt kaufen, bevor es später teurer wird. Gut. Sonst ist die Lage unklar. Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben schon explizit gesagt, wir wollen das nicht haben. Offen, und das sind natürlich die heißen Sachen, was läuft auf Bundesebene. Ja, Leute wie Spahn und Dobrindt sind ganz große Fans von Palantir. Also Bundespolizei, Bundesgrenzschutz, was passiert in anderen Bundesländern. Und jetzt quasi Breaking News, vorgestern Abend rausgekommen, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine intensive Prüfung, auch schon ein Proof of Concept gemacht und sich für das französische Lösungspaket Chaps Vision entschieden und explizit gegen Palantir. Ja, also gut. Also die Aussage, die man wieder hört, wir finden Gotham nicht gut, wir finden Palantir schlimm, aber es gibt halt keine Alternativen, Leute. Das scheint irgendwie auf tönernen Füßen zu stehen und deswegen habe ich diesem Vortrag heute auch ein bisschen positiveren Spin gegeben, als ich am Anfang gedacht habe, dass ich es müsste. Vorbehalte gegenüber Gotham gibt es auch beim Bundeskriminalamt und Teilen der Bundeswehr. Muss ich also schon fragen, wenn diejenigen, die eigentlich so am paranoidesten auf ihre Daten und ihre Sicherheit und quasi das Abgeschottete schauen, wenn die alle sagen, Palantir lieber nicht, ist da nicht vielleicht ein Kern an Wahrheit dran? Gut, dann jetzt geht's nach innen. Wie gesagt, immer noch unter dem Disclaimer, ich habe es nie gesehen. Ich habe nur aus zweiter Hand drüber gehört und gelesen, habe mir aber irgendwie zusammengereimt, was das Ding potenziell tut. Und das ist hier das Überblicksbild und dann werde ich hier noch in den nächsten Folien versuchen, ein bisschen vertiefter einzugehen. Also zunächst mal, um sowas machen zu können, braucht man Daten, die man sammelt. Die hat man vielleicht schon in irgendwelchen Sachen, aber noch nicht in der Form, in der man es haben will. Oder man kriegt neue Daten rein aus laufenden Ermittlungen. Fraglich ist natürlich, was kommt da noch dazu? Werde ich nachher noch etwas eingehender beleuchten. Dann müssen die Daten natürlich irgendwie zusammengeführt werden. Ja, wenn die Polizei irgendwie sammelt, hat sie alles Mögliche. Ja, klassisches Beispiel, sie konfisziert meinen Laptop. Dann findet sie da Urlaubsvideos und Musikvideos und irgendwelche Office-Dokumente und irgendwelche Sachen, die ich sonst noch so gebastelt habe. Und wenn man das jetzt versucht, in eine Datenbasis zusammenzuführen, die in einem Ermittlungsverfahren dann irgendwie auswertbar ist oder irgendwie verknüpft werden kann, dann muss man erstmal daraus was machen, was irgendwie zusammenpasst. Und der Kernstück, das ist das, diese sogenannte Ontologie, die Objektmodellierung. Also man macht aus diesen Daten eigentlich ein Abbild der Welt. Ich habe nachher ein Bild mitgebracht, das habe ich so als Screenshot aus einer Doku rausfotografiert, dann versteht man es ein bisschen besser. Aber das ist eigentlich der Kernstück. Das ist, da steckt die Intelligenz von Gotham drin. Dann sowas wie Datenanalyse, also Datenintegration, das machen auch andere, ja, das macht auch SAP. Ja, wenn du so ein klassisches Buchhaltungssystem hast und da importierst du deine Belege und Lieferscheine und Materiallisten und sowas und am Schluss werden Rechnungen geschrieben und verbucht. Das können auch andere. Datenanalyse auch, ist auch durch KI natürlich ein bisschen schlauer geworden, auch das. Aber wie gesagt, Ontologie, deswegen dazu auch zwei Folien, das ist das Schlaue dran. Und dann, ja, Google für die Polizei habe ich tatsächlich von Herrn Strobel geklaut hier in Baden-Württemberg, der in der Landtagsanhörung sagt, ah, das müsste sich vorstellen wie Google für die Polizei. Das ist in etwa das technische Detailniveau, auf dem da entschieden wird. Genau, Datenpflege, die Frage, die wir auch noch aufwerfen, ist Datenlöschung, wie geht es mit der Datenqualität weiter? Und das ganz heiße Thema ist natürlich, und da stecken wir auch wieder mit KI natürlich in Zusammenhang, ist, kommt dieses Predictive Policing? Also darf diese Software Voraussagen machen über, wo gibt es demnächst? Ein bisschen näher ans Mikrofon oder vielleicht das Weite. Okay, gut, dann nehme ich das hier, genau, weil ich bewege mich lieber frei im Raum als hier am Pult. Ja, also darf diese Software Voraussagen machen? Glaubt denen jemand? Und kann ich im Prinzip einen Verdächtigen ausfindig machen mit Hilfe von KI-gestützten Datenanalysen, von dem die Polizei vorher noch nicht mal selbst weiß, dass es ein potenzieller Verdächtiger ist? Ist auch eine unserer Thesen. So, jetzt Punkt 1. Die Datenquellen, also wo kommen die Daten zusammen? Hier gibt es ein Bild, das ist aus einem ZDF-Beitrag, der auf YouTube auch veröffentlicht ist, wo gezeigt wird, wie das in Bayern läuft. Das hier muss man jetzt nicht alles lesen. Ich habe mal die Abkürzungen, die da drin sind, versucht irgendwie auch zusammenzustellen. Das sind Systeme, die Polizei schon hat. Teilweise eben auch Daten wie dieses INPOL. Das ist letztendlich ein zentraler Datenbankverbund über Deutschland, aber da gibt es eben dann noch den Bayern-Ableger, den BY-Ableger und da kommen dann Daten rein, die dann gesammelt und verknüpft werden und die im Moment die Argumentation für Gotham ist, wir haben diese ganzen Systeme, aber die Systeme können nicht miteinander verknüpft werden, die können nicht Daten austauschen und dann kommt noch dazu, dass irgendwie jeder Regionalstandort irgendwie so seine eigenen Systeme pflegt und deswegen können wir nicht vernünftig ermitteln. Ja, das kann ein Grund sein, warum man eine clevere Software braucht, aber muss jetzt nicht unbedingt der Grund sein, warum man ja Gotham hat. Der spannende Punkt ist hier so diese Frage, weitere importierte Daten. Ja, also das, was die Polizei schon hat, cleverer zu nutzen, glaube ich, hat niemand hier im Raum was dagegen. Aber was sind denn die weiteren Daten? Und das ist eben dieser Punkt, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber einer der Argumente, die auch in Baden-Württemberg wieder kam, Gotham sei deswegen alternativlos, weil es so schön leistungsfähig ist. Dass es Millionen Daten, genannt wurden auch mal 10 Millionen Datensätze, parallel zur gleichen Zeit verarbeiten kann. Das ist aber natürlich deutlich oversized. Baden-Württemberg hat 11 Millionen Bürger und nicht zu jedem Bürger gibt es irgendwelche Ermittlungsakten oder irgendwelche polizeilichen Maßnahmen, die mit diesen Bürgern in Zusammenhang stehen. Also ist die Frage, wollen Sie Ihren gesamten Datenbestand einmal pro Stunde komplett von links nach rechts sortieren und dann wieder umgekehrt? Deswegen stellt sich die Frage, warum brauche ich so ein leistungsfähiges System und was könnte da noch reinkommen? Was Sie immer wieder kommunizieren, das ist das Beispiel, das ich auch gerade genannt habe, dass im Rahmen von Ermittlungen natürlich irgendwelche Datenbestände konfisziert werden. Das kann auf Endgeräten sein, das können auch irgendwelche Server sein, irgendwelche Clouds. Ja, wir denken an kinderpornografische Ermittlungen, wo Sie dann sagen, okay, und jetzt haben Sie mal wieder irgendeinen Server lahmgelegt, auf dem mehrere 10.000 pornografische Bilder oder Videos waren.
Aber offen und die Rechtslage vielleicht auch unklar ist es, was passiert denn mit dem kontinuierlichen Auswerten von den Sachen, die wir die ganze Zeit in unserem Alltag jetzt auch schon kennen. Social Media, Foren, Chats, Mailkommunikation oder hier in Tübingen. Steffen hat das heute schon gesagt, ja, mit den Videoüberwachungen, ja, die hier in Tübingen losgingen oder losgehen sollen am Europaplatz. Sind das Sachen, die ständig von Polizeisoftware überwacht werden sollen, mit den vorhandenen Datensätzen verknüpft werden sollen? Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel. In der öffentlichen Kommunikation sagen sie immer nein, aber der aktuelle Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg hat da einen Satz drin, den ich gefunden habe: automatisierter Bildabgleich im Internet. Wir werden eine Rechtsgrundlage schaffen, um Bilder automatisiert mit dem Internet öffentlich verfügbaren Bildern abzugleichen. Stellt sich die Frage, ist also doch beabsichtigt, hier systematisch oder wenigstens situativ das Internet zu durchpflügen. Der Titel dieses Abschnitts heißt Sicherheitsbehörden zeitgemäß ausstatten. Warum haben die da so ein Unterlegenheitsgefühl? Nun, das ist der Fall Daniela Klette, wo ein, glaube ich, kanadischer Hobbydetektiv einfach mal angefangen hat, mit alten Bildern von Daniela Klette und ein bisschen KI im Internet zu stöbern und hat dann plötzlich irgendwelche privat von ihr geposteten Videos gefunden und gesagt, ja, also ich habe die Frau gefunden, keine Ahnung, warum die seit 20 Jahren sucht. Und jetzt sagt die Polizei, Menno, wenn das irgendwie so ein Hobbyermittler darf, möchten wir doch auch dürfen. Gut, dann zum nächsten, die Datenintegration. Ich habe schon gesagt, das ist alles sehr heterogen. Das muss jetzt irgendwie eben ausgewertet werden. Und da gehören so Sachen drin, also ETL, Extract, Transform, Load, ist so der Fachbegriff dafür. Da passieren halt so Sachen, dass man zum Beispiel, wenn man so ein Audiotranskript hat, das dann halt irgendwie transkribiert, als Text macht, irgendwelche Extrakte erstellt, konvertiert. Zum Beispiel, wenn man ein proprietäres Videoformat hat mit irgendwelchen alten Codecs, dass man das auch noch anschauen kann, dass man zum Beispiel Sachen, die irgendwie in einem Datenhaufen sind, irgendwie trennt, ein Chatprotokoll zum Beispiel in Einzelnachrichten und natürlich auch ein gewisser Plausibilitätscheck, ja, wenn ich ein Geburtsdatum habe und das liegt irgendwie 1878, ist es wahrscheinlich kein aktuell Verdächtiger. Und dann kommen maschinenlesbare Datencontainer raus. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich stelle es mir so vor, weil ich in dem Umfeld auch lange beruflich tätig war, dass man eben irgendwie sich erstmal so abstrakte Datencontainer definiert, wo technische, fachliche Metadaten drin sind, also beschreibende Daten und dann noch irgendwelche Binärdaten. Und am Beispiel Person hätte man dann halt so technische Metadaten, also zugeordnete Sachen, die nicht von der Person selber stammen. Und dann hätte man Sachen, die an der Person festgemacht sind. Und dann kann man noch irgendwelche Binärdaten dranhängen, zum Beispiel ein Passfoto oder gescannte Unterschrift oder sowas. Und wenn man sich das so naiv vorstellt, könnte da so ein XML-Schema rauskommen, in dem solche Sachen irgendwie drinstehen. Und dann hätte man die ganzen Daten, die man da gesammelt hat, eben in einem Format, in dem man sie in einem System vernünftig weiterverarbeiten kann. So, und jetzt geht's zur Objektmodellierung, zu dieser sogenannten Ontologie. Es geht darum, wirklich alle Sachen als Objekt zu betrachten. Und ein Objekt kann eben eine Person sein, kann ein Gebäude sein, kann ein Handy sein, kann ein Fahrzeug sein, kann ein öffentlicher Platz sein, was auch immer. Ist alles erstmal ein Objekt, denn jedes Objekt hat in diesem Objektmodell eben seine beschreibenden Daten. Und die versuche ich jetzt in Relation zu setzen. Ja, also zum Beispiel sowas, Person ist gemeldet in Gebäude. Da habe ich also zwei Objekte verschiedenen Typs mit einer Relation miteinander verknüpft. Oder Fahrzeug steht häufig in irgendeinem Ort oder ein Telefon regelmäßig genutzt in Ort oder Funkzelle oder sowas. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass wenn ich das erstmal hergestellt habe, dass ich dann Schlussfolgerungen ziehen kann. Ja, also wenn ich jetzt eine Person 1 habe, die irgendwie in einem Gebäude gemeldet ist und jetzt habe ich eine Person 2, die nicht in einem Gebäude gemeldet ist, aber sich zu einem Zeitpunkt dort aufhält und zum gleichen Zeitpunkt hält sich eine dritte Person auf, könnte ich daraus schließen, aha, da haben sich jetzt 3 Leute in diesem Gebäude getroffen, bei der Person 1. Die Schlussfolgerung kann richtig sein, aber wenn ich über den Weißdornweg 14 in Tübingen rede, kann das natürlich die gleiche Adresse sein und die 3 Leute haben sie nie gesehen. Ja, mit 21 Stockwerken. Genau, aber das ist so die Grundidee, dass hier dieses Bild stammt letztendlich aus Trainingsdaten des LKA Bayern. Das sind also keine Echtdaten, aber so hat das LKA das mal so zusammengebastelt, wie da irgendwelche Personen irgendwelche Sachen machen. Und das ist ein Steuerung F, das ist ein sehr empfehlenswertes Reportageformat, das im Wesentlichen über YouTube vertrieben wird vom NDR, verantwortlich produziert. Und dieses Video ist eigentlich auch ganz, ganz toll. Also Polizeisoftware, können wir Palantir ersetzen, ist da die Frage dahinter. Und die sind dann auch schon ein bisschen tiefer reingegangen. Ja. Das hier so Ontologie Teil 1, Ontologie Teil 2. Da gibt es jetzt tatsächlich einen Screenshot, der von Palantir selber stammt. Aus einem Artikel auf heise.de von mir geklaut. Die machen es jetzt natürlich ganz zivil harmlos am Beispiel eines Flugzeugs. Und dann gibt es eben diese Datenfelder in diesem Datencontainer und jetzt kann ich halt irgendwie zusammensortieren, was ist was. Ja, also es muss ja nicht notwendigerweise bei zwei Datenobjekten immer das Gleiche, genau das gleich auch heißen. Ja, also innerhalb des Deutschen Telekom-Konzerns zum Beispiel heißt für Festnetzkunden ist die Kundennummer die BKTO, die Buchungskontonummer, und beim Mobilfunk heißt Debitorenkontonummer. Ist genau das Gleiche, aber egal, abhängig davon, wie der Vertrag ist, heißt das Ding anders. Und bevor ich jetzt irgendeine Software draufsetze, da jetzt über diese Art und Weise Verknüpfungen zu machen, muss ich eben diese Zuordnung machen. Was heißt beim einen Objekt wie und was heißt in einem anderen Objekt genau das Gleiche? Und das ist dieser sogenannte Ontology Manager. Und jetzt kommen wir zu einem absoluten Kernpunkt aus meiner Sicht, warum es schwierig ist, sich von Palantir abhängig zu machen. Es ist nämlich so, dass genau dieses Ding, das Herstellen der Ontologie, also diese Weltabbildung mit diesen ganzen Objekten und ihren Verknüpfungen und den daraus dann abgeleiteten Schlussfolgerungen, das sagt Palantir, ist so kompliziert, das kriegt der Kunde nicht hin. Ob sie ihre Kunden generell für dumm halten oder ob das ein Marketingtrick ist, um zusätzlich Beratung zu verkaufen, oder ob sie gerne einfach mit in der Organisation mit am Tisch sitzen, da kann man jetzt mal mutmaßen. Aber es ist auf alle Fälle so, auch in Baden-Württemberg wird das so sein, dass nicht nur in einer Einführungs-Implementierungsphase, sondern auch später in der Betriebsphase fortwährend Mitarbeiter von Palantir mit dabei sein werden. Die heißen etwas euphemistisch Forward Deployed Engineers vor Ort, die also einem Kunden zugeordnet sind. Und das ist halt wirklich die Frage, ob ich im Kern von hoheitlichen Aufgaben, wo wirklich extremst personenbezogene, kritische Daten verarbeitet werden, will ich da den Schergen einer externen Firma mit am Tisch haben. Ja. Es wird immer diskutiert, ob das Beamtentum hier in Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern für manche Berufsgruppen, zum Beispiel für Lehrer, das richtige Ding ist. Aber bei Ermittlungsbehörden, beim Justizapparat ist es richtig, dass es Beamte sind, weil sie hoheitliche Aufgaben im Namen des Staates wahrnehmen. Und jetzt habe ich plötzlich jemand, der auf nichts verpflichtet ist. Der hat nicht auf die Landesverfassung Baden-Württemberg geschworen. Der kann nicht disziplinarrechtlich belangt werden, wenn er an irgendeiner Stelle was Falsches macht, sondern ist halt einfach einer, ja, done for hire, ja, mit einem festen Stunden- oder Tagessatz von Palantir, und hilft da ständig, diese Ontologie zu machen. Und warum kann ich die nicht einmal für immer machen? Naja, in jedem Ermittlungsverfahren könnte ich jetzt auf Datenobjekte aus irgendeinem Teilbereich stoßen, die ich in meiner bisherigen Ontologie nicht drin habe. Das heißt, das muss ich erst wieder neu konfigurieren, einpflegen und nutzbar machen. So, jetzt, was passiert da bei der Datenanalyse? Dazu gibt es natürlich überhaupt keine Informationen, insbesondere stoßen wir jetzt auf diesen Punkt, wie viel KI steckt denn da drin? Ich habe vorher schon gesagt, Hessen 2017 behaupten, sei heute noch keine KI drin. Baden-Württemberg ist mal wieder toll. Also das ist ein Gesetzesentwurf, und wer Juristensprache kennt, weiß, dass die eher nüchtern, aber sehr präzise ist. Im Gesetzesentwurf steht lapidar drin, welche Systeme mit und ohne KI-Funktionalität letztlich in eine verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform integriert werden, kann aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklungen im Einzelnen nicht konkret abgesehen werden. So nach dem Motto, fragt uns nicht, wir wissen es auch nicht. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass gewisse Werkzeuge, die im Moment auch frei verfügbar sind, also wer so ein bisschen Python programmieren kann, sich einfach öffentlich verfügbare Bibliotheken besorgt, der kann sehr viele Sachen schon machen, die eben KI-gestützt sind, zum Beispiel so Sachen wie Bilderkennung, G-Textanalyse, das können wir alle mit ChatGPT, fass mal zusammen, schreib das mal im Stil von, gib mir mal alle Zahlen aus diesem Text. wer hat schon so ähnlich geschrieben, solche Sachen, das kriege ich im Moment über alle Large Language Models hin. Dann natürlich statistische Methoden, das ist ja genau das aus der Ontologie, diese Schlüsse zu ziehen. Ja, also ich versuche halt verschiedene Relationen einfach erstmal aufzubauen und zu gucken, welche Relation taucht denn statistisch sehr häufig auf. Bin ich da irgendwas auf der Spur? Und da kann ich nach Ausreißern schauen, nach Korrelationen, und natürlich nach potenziellen Kausalitäten über Regressionsanalysen. Und wo natürlich KI auch sehr gut ist so Datenaggregation zu machen. Also ich habe so einen Haufen von Datenpunkten und jetzt möchte ich gerne Gruppen bilden. Da ist KI schon mal sehr gut, mir vorzuschlagen, wie viele distinkte Gruppen gibt es eigentlich. Und dann sagt sie also, ich würde mal vorschlagen, nimm 5 und nimm das als Trenngrenzen und dann sortiere deine Datenpunkte in diese 5 Mengen ein. Spannend ist, ob sowas wie RAG hier passiert, also Retrieval Augmented Generation, letztendlich die Kombination aus Datenbeständen, die ich schon habe, mit externen Datenquellen nutzbar über ein LLM. Ja, das klingt sehr nach dem, was Gotham eigentlich tun soll, aber wie gesagt, wir haben keine Information über die konkrete Ausprägung von KI in dem ganzen Ding und nicht mal die Gesetzeslage sagt es uns so richtig. So, jetzt komme ich allmählich so auf die Zielgerade. Zum Glück keine vollständige Quellensammlung, aber 3 Sachen, die mir sehr, sehr geholfen haben, ist zum einen dieser etwas längere Missing-Link-Artikel auf heise.de. Marktzentrale Palantir, eine Software lenkt Organisation. Da habe ich zum Beispiel sehr viel über genau diese Frage der Ontologie rausgenommen. Dann gibt es ein Buch aus dem Campus Verlag, das ist aber frei runterladbar als PDF gibt, die genauso diese Rechtslage und die Entwicklung, das Verhältnis, was sollen Ermittlungsbehörden dürfen, was nicht aufzeigen. Big Data und KI bei der Polizei. Und ich habe vorher gesagt, es gibt keine Dokumentation, es gibt keine tiefgreifenden technischen Informationen, aber es gibt doch von Palantir, zumindest von UK, dieses Ding, ein Gotham Service Definition Document. Da sind über den Aspekt, über den ich jetzt mal ganz leger weggegangen bin, nämlich wie sieht Gotham in der Nutzung aus, einige Screenshots drin sind über die verschiedenen Module, die dann Ermittlungsbehörden nutzen können. Warum habe ich hier keine Screenshots reingenommen? Sie schreiben selber drunter, dass es highly customizable ist, also sehr, sehr stark anpassbar, je nach Kunden. Das heißt, die konkrete Suchoberfläche oder die Datenpflegemasken, die können von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich aussehen, also nicht nur irgendwie im Farbschema, sondern tatsächlich auch in ihrer Funktionalität. Gut, statt eines Fazits, Problemfelder. Ich habe ein paar schon angesprochen. Das erste ist das offensichtlichste, nämlich diese Abhängigkeit von Palantir, also nicht nur die Tatsache, dass man Mitarbeiter für den Betrieb und die Nutzung braucht, aber auch die Abhängigkeit von einem unabhängigen Dienstleister, von einem Dienstleister, der in den USA sitzt. Ja, wir haben mit Microsoft oder eben auch einigen Social-Media-Plattformen gesehen, dass sie auf Geheiß von Trump hier einfach von Leuten, die jetzt Benjamin Netanyahu der Kriegsverbrechen irgendwie schuldig sprechen wollten oder ihn zumindest mal anklagen wollten, ihnen von einem Tag auf den anderen alle Zugänge zu ihren Social-Media- und Microsoft-Accounts, was in der modernen Welt bedeutet, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist, veranlasst. Und da wollen wir natürlich schon gar nicht bei Leuten, die dann so sind wie Peter Thiel oder Alex Karp, eine Abhängigkeit herstellen. Spannend ist das mit Ermittlungsergebnissen. Ja, im Moment, wir schauen alle Sonntagabend Tatort, da gibt es jetzt irgendwie die Polizeikommissare, die rumlaufen, die sammeln Indizien und der Rechtsmediziner hat auch irgendwelche Erkenntnisse und dann tragen sie es zusammen und am Schluss muss dann irgendein Staatsanwalt zum Ergebnis kommen, habe ich denn jetzt genügend, um einen Richter davon zu überzeugen, dass diese Person verhaftet werden muss oder eingesperrt werden muss für länger oder was auch immer. Also ich muss das einfach gerichtsfest vorlegen. Jetzt habe ich diese Blackbox Gotham und die sagt mir mit einem Score von 70% ist das die Person, die ihr sucht. Ja, und was heißt das jetzt? Also das Bundesverfassungsgericht hat für diese Nutzung eine sogenannte Eingriffsschwelle verlangt. Also man darf nicht einfach gegen jeden jetzt irgendwie den kompletten IT-Apparat losjagen. Aber wie die Eingriffsschwelle definiert ist, und vor allem, wie die Beweislast ist für zum Beispiel Ermittlungsbehörden zu sagen, diese Schwelle ist tatsächlich erreicht, das ist natürlich bei so einem System extrem schwierig. Dann haben wir das Thema mit Datensicherheit und Datensouveränität. Können Daten abfließen? Fraunhofer-Institut sagt bezüglich Bayern nein. Haben Palantir-Mitarbeiter Möglichkeiten, in die Daten zu gelangen? Als jemand, der lange große IT-Service für große Firmen gesagt hat, sage ich, es gibt Hürden, aber am Schluss, wenn du dich in einem System auskennst und entsprechend kriminelle Energie und ein bisschen Fantasie hast, kommst du an Daten ran. Ja. System ist, das ist wirklich, wir sind hier im Raum Buhl, das ist 01. Also entweder das System ist abgeschottet oder es hat irgendwo eine Tür, die mag sehr schmal und sehr klein sein, aber wenn es eine Tür hat, kommt irgendwann irgendwo jemand durch. Ja, Datenqualität, Korrektheit ist natürlich auch sehr spannend. Ja, wir hatten vorher hier die rote Hilfe. Ja, da deklariert halt irgendjemand mal kurz irgendwie die Antifa Ost als terroristische Vereinigung und dann propagiert sich das durch die Systeme durch und plötzlich sind halt irgendwie alle, die in irgendeiner Form irgendwas Linkes oder Antifa machen, sind plötzlich Terroristen. Schön, ja. Wie kriege ich sowas, wenn es im System drin ist, mal wieder raus? Und dann natürlich auch die Frage mit der proprietären Software. Wie man sieht, besteht das Ding ja nicht nur aus der Software und den Systemen, sondern vor allem aus den Daten, den Verknüpfungen der ganzen Intelligenz, die ich da gemacht habe. Wenn ich jetzt sage, jetzt will ich nicht mehr Palantir Gotham, sondern jetzt will ich irgendein anderes System haben, habe ich die Möglichkeit, alles, was ich jetzt in diesem System habe, in das neue System rauszunehmen? Oder fange ich von Null an und pflege halt wieder meine Daten ein und dann baue ich meine Ontologie halt mit dem Ontology Manager des anderen Produkts auf und irgendwie 5 bis 7 Jahre später bin ich wieder da, wo ich jetzt schon war. Was natürlich bedeuten würde, wer einmal Palantir Gotham gekauft hat, schafft es nicht mehr ab, weil der Verlust auf dem Weg zu was anderem viel zu groß wäre. Und natürlich auch die Datenschutzrechte, ja, wenn nicht mal die Polizei selbst weiß, welche Daten im System sind, aus welchen Quellen sie sind, dann kann ich eigentlich die DSGVO vergessen, also die Rechte, dass ich sagen kann, Auskunftsrecht oder ich will falsche Daten berichtigt haben oder auch Sachen, die irgendwie gelöscht werden, das Recht auf vergessen werden, kann ich natürlich nicht einklagen, weil ja niemand weiß, was drin ist. Ja, ich habe eben das Recht, bei einem Unternehmen anzufragen, was habt ihr über mich gespeichert? Dann sagen die es, dann sage ich, braucht ihr nicht mehr, könnt ihr löschen. Kann das sogar einklagen. Beispiel ist, also ich kenne mich nicht so gut bei der Roten Hilfe aus, aber ich kenne mich ganz gut irgendwie bei den Fanhilfen im Sportbereich aus. Wer einmal in dieser Gewalttäterdatei Sport drin ist, der ist da drin. Ja. Also selbst wenn es kein Ermittlungsverfahren gab, selbst wenn das eine komplette Falschverdächtigung war, wie zuletzt auf Basis eines Super-Recognizers in Jena, da hat jemand erkannt, als jemand, der in Fankrawallen dabei war, der zurzeit nicht mal in Europa war. Aber das bundesweite Stadienverbot hat er immer noch an der Hacke. Genau, und sowas kann uns hier natürlich auch passieren. So, das sind mal die Problemfelder an dieser Stelle. Noch ein Ausblick, wie geht's weiter? Alles Doom and Gloom, genau das habe ich so ein bisschen umgeschrieben. Es gibt immerhin den Koalitionsvertrag Baden-Württemberg, wo jetzt CDU und Grüne unterschrieben haben, wir setzen uns weiterhin aktiv und intensiv dafür ein, dass spätestens zum Jahr 2030 eine europäische Alternative zu Palantir bereitgestellt wird. Ja, das der Verfassungsschutz meint, die Alternative gibt es jetzt schon dieses Jahr. Könnte man also auch schneller machen und da ist halt natürlich die Gefahr, die ich gesagt habe, wenn man jetzt erstmal bis 2030 das Ding nutzt, ist natürlich die Exit-Strategie auch ein bisschen schwieriger. Aber immerhin, sie haben sich geeinigt auf diesen Satz, dass sie was anderes wollen. Und eben der Verfassungsschutz hat hier das französische Unternehmen Chaps Vision einen Zuschlag gegeben. Ich muss euch enttäuschen, ich habe noch nicht so richtig viel rausgefunden, nur dass das Ding auf einen einzelnen Gründer zurückgeht, der zunächst nach dem, was man findet, ein anständiger Mann zu sein scheint, zumindest signifikant anständiger als die Herren Thiel und Karp, wobei die Schwelle da ja nicht besonders hoch liegt. Gut, wie viel habe ich überzogen? 10 Minuten, ja, das war zu befürchten. Jetzt kommen wir in unsere Gruppendiskussion. Wie gesagt, diese Thesen sind nicht das, was wir als Meinung vertreten. Ja, Bernhard hat schon festgestellt, was beim Murmeln, so ein Murmeln entstanden ist, als die Leute die Sachen gelesen haben. Aber es sind Thesen, die zur Diskussion anregen sollen. Und was wir jetzt hier in diesen Gruppen im Raum machen. Ich weiß nicht, wie wir mit der großen Personenanzahl irgendwie das managen, aber irgendwie finden wir eine Lösung. Von daher wäre unsere Bitte jetzt einfach, sich einer dieser vier Thesen zuzuordnen und da eben entlang dieser Sachen einfach die eigenen Gedanken zu äußern. Jemand von uns protokolliert ein bisschen mit, dann tragen wir es auf der Bühne zusammen und dann kommen wir nochmal in eine Gesamtdiskussion. Genau. Vielleicht sollte ich...
überzogen, denn ich habe ja vorher auch schon geredet.
Ah, super.
Und das war also dermaßen viel da in diese 35 Minuten reinzupacken, klasse. Also These 1, es geht gegen den Uhrzeigersinn. Ja? Hier ist These 1, die hängt da an der Wand. These 2, hier Freiheit gibt es nicht ohne Sicherheit, hängt... Nein, These 2 ist hier, die Justiz wird bei der Datensammlung niemals garantieren können, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist da. These 3 zur Freiheit ist dort und These 4, Verknüpfung von Daten, ist hier. Wir haben mehrere Leute von KI und wir, die auch moderieren würden. Wer von euch würde denn These 1 übernehmen? Frank, Spitze, wer übernimmt These 2? Oh. Steffen, bist du da?
Ja.
Ja, bist du? Ist These, welche würdest du nehmen?
Egal, wo ist
2? 2 müsste da hinten sein. 2 ist da hinten. Okay, also Steffen, Markus und ich, wir haben gemeinsam dies hier vorbereitet. Und wenn sich sonst niemand meldet, dann bräuchten wir für These 3 und 4 Leute, die aus der Gruppe heraus sich dann bereit erklären, das ein bisschen mitzuschreiben eigentlich oder zu notieren und hier zu berichten. Du übernimmst auch eine Gruppe. Welche nimmst du? Was ist deine Lieblingsthese?
Die ist doch so super, ja.
Also okay, These 4. Und wenn die Gruppe zu groß wird, dann teilen wir sie und da haben wir für alles nochmal. Ja, also einfach darauf hin. Und wenn ihr wollt, da hinten gibt es unseren Newsletter zum Anmelden und unseren Flyer für die nächsten Veranstaltungen. Die kann man sich beim Laufen dann auch geben. Ja? 1, 2, 3, 4. Sucht euch was aus. Und später kommen wir dann hier wieder im Plenum zusammen. Ja? Wir finden einen Weg, die Präsentation bereitzustellen.